Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast, und zwar zu einem heutigen Interview mit der lieben Nathalie Berger. Nathalie Berger ist Künstlerin, Sexualtherapeutin und ich freue mich ganz stolz zu sagen, angehende Yogalehrerin bei Kio Yoga. Genau, das bedeutet bei mir. Und ja, in meinem ersten Yoga-Teacher-Training, was gerade aktuell stattfindet, bedeutet, ich bin umso dankbarer, dass Nathalie so viel Hausaufgaben wie meine Studenten von mir bekommen, sich die Zeit genommen hat, um heute im Podcast zu erscheinen und ja, mit dir über ihre persönliche Reise zu sprechen, warum sie den Weg damals zur Ausbildung oder beziehungsweise im Studium zur Sexualtherapeutin gewählt hat und was nun sich in ihrem Leben auch tatsächlich durch und in Verbindung mit der Yogalehrerausbildung verändert hat. Bedeutet, die Folge passt wunderbar in unser aktuelles Themenkapitel, wo es einmal darum geht, wie du jeden Tag die Möglichkeit hast, ein neues Leben zu beginnen, wie die Kraft des Yogas und der inneren Arbeit dein Leben verändern kann. Und natürlich werde ich heute mit Nathalie, und ich habe hier eine Expertin für dich, um das Thema Weiblichkeit sprechen. Es geht also um Intimität, um das Thema Sex und ja, weibliche Energie und ganz spannende Themen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass Nathalie da ist. Und ja, lehn dich zurück. Ganz viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. So, meine Lieben, ich habe jetzt vor mir die liebe Nathalie Berger sitzen, welche Künstlerin, Sexualtherapeutin und angehende Yogalehrerin ist. Darüber haben wir gerade schon geschmunzelt. Und ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Danke, und ich freue mich über die Einladung auf das Gespräch und danke, dass ich da sein darf.
Ja, Nathalie macht gerade bei mir die Yogalehrerausbildung und deswegen haben wir gerade auch ein bisschen geschmunzelt, weil wahrscheinlich war das für dich so ein erstes Mal hören, angehende Yogalehrerin. Magst du vielleicht mal erzählen, was du neben dem Yoga denn sonst so machst oder wie deine Arbeit als Sexualtherapeutin aussieht? Ja, ich stelle erstmal die Frage.
Gerne. Also ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Frauen zusammen. Angefangen hat es interessanterweise mit Männern. Irgendwie sind am Anfang verstärkt Männer zu mir gekommen, bis ich dann so gemerkt habe, eigentlich würde ich viel lieber mit Frauen arbeiten. Als ich das so geöffnet habe, sind dann auch Frauen tatsächlich verstärkt eben zu mir gekommen. Und die Arbeit selbst kann ich gar nicht direkt auf ein Thema reduzieren, weil das wirklich von ja, verschiedenen Themen, die aus der Kindheit resultieren, wie ja eigentlich alles im Leben, ist es ja unser Start, ob das jetzt Themen sind, also ja, dass die Frauen gerade auf der Suche nach ihrer Berufung sind oder nach ihrer Vision oder ob das Schwierigkeiten in der Partnerschaft sind oder vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, also was so Themen sind oder auch auf der Suche nach ihrer Weiblichkeit beziehungsweise sich mit ihrer Weiblichkeit verbinden wollen, sich wieder erinnern wollen oder eben dann wirklich auch Themen im sexuellen Bereich, wie vielleicht Schamgefühle oder mit Sexualität steht ja auch immer der Selbstausdruck in Zusammenhang. Das wäre wahrscheinlich das, auf was ich es oder unter welcher Überschrift ich es zusammenfassen könnte. Es geht meistens um den Selbstausdruck, der verloren gegangen ist, beziehungsweise die Verbindung dazu und dass in den Frauen ein riesiger Wunsch nach ihrem eigenen Ausdruck steckt.
Wow, ja, wie würdest du sagen, hängen Sexualität und Selbstausdruck miteinander zusammen?
Ich glaube, du hast da ja auch selbst schon öfters drüber gesprochen. Also unsere sexuelle Kraft oder unsere sexuelle Energie ist ja gleichzeitig unsere Lebenskraft. und demnach auch unsere kreative Kraft. Und alles mündet dann natürlich im Selbstausdruck. Also jede Form des Ausdrucks ist ja zurückzuführen auf unsere individuelle Lebenskraft und natürlich auch auf die ganzheitliche Lebenskraft, die durch uns hindurch fließt. Und jede oder jeder von uns ist ein Wunsch des Lebens, sich auszudrücken. Und demnach kommt die Kraft dann natürlich auch individuell zum Ausdruck.
Ja, ich finde es so schön, wie du auch gesagt hast, es beginnt ja an sich immer fast alles in der Kindheit. Und ich finde zum Beispiel, Yoga ist einfach so umfangreich, also wie du gerade auch gesagt hast, da habe ich ja zum Beispiel schon mal drüber gesprochen, weil das sind ja die Themen vom zweiten Energiezentrum. Und doch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir hier spreche oder dann auch mit jemandem, der sich sehr, sehr stark in einer Nische, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen Nische befasst, und man dann hier wirklich so in die Mikrodetails geht, dann ist es so schön, dass man von einer anderen Seite wieder das Gleiche beleuchtet bekommt. Ja. Weil im Endeffekt, auch wie du sagst, ja, nach was sehnt sich der Mensch? Nach Selbstausdruck, nach Erfüllung, nach Glücklichsein, nach Zufriedensein, nach, ja, sich selber mit sich vollkommen zu sein. Ja.
Ja, das stimmt. Letztlich ist es ja, also du könntest ja in jede Lehre reingehen, wobei Yoga wirklich, also die ganzheitlichste ist, würde ich jetzt behaupten, aber du könntest in jede Lehre reingehen und würdest immer wieder die gleichen Muster, letztlich auch die gleiche Matrix vorfinden.
Ja, voll. Ja, und Yoga ist ja auch, ich sag mal, umfasst ja fast die gesamte Matrix, weil das Wort ja an sich schon besagt, es geht um Einheit. Und wenn du einmal eins mit allem zusammenfasst, dann ja, geht es da halt um eine ganze Menge. So wie ich stelle mir gerade vor, hinter Nathalie sieht man so ein riesen Bücherregal, so wie alles einfach, alles ist mit drin. Ja, meine Liebe, wie bist du damals auf den Weg gekommen, als Sexualtherapeutin zu arbeiten? Also was war da dein Calling?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich schon, also das war in mir schon immer so festgelegt, dass ich mit Menschen gerne arbeiten wollte. Mich hat der Mensch schon immer interessiert. Also jede Facette vom Menschen fand ich interessant, vor allem auch so die dunklen Seiten vom Menschen. Oder ja, dunkel jetzt einfach mal als plakatives Wort. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, habe aber gemerkt, dass ich dort die Antworten nicht finden werde oder dass das zu reduziert ist und dass ich mit dem Wissen nie die Fähigkeit haben werde, richtig mit Menschen zu arbeiten. Danach habe ich Kunst studiert, weil Kunst einfach, beziehungsweise es war Modedesign, also Kunst war eine Richtung mit davon, weil das auch schon immer ein Teil von mir gewesen ist und irgendwie steckt da ja eben schon in dem Kreativen, steckt es ja schon drin, wie wir vorhin gesagt haben, sexuelle Kraft, Lebenskraft, kreative Kraft. Mhm. Und letztlich war das nie so, dass mich der Bereich Sexualität besonders interessiert hätte oder ähnliches. Aber ich finde eben, dass dort sehr, sehr viel Power, sehr viel Potenzial drin steckt und dass dort auch sehr, sehr viele Antworten drin sind, weil es gibt ja auch den Satz, alles ist Sex. Letztlich, also dadurch ist alles entstanden irgendwo und es ist wie bei Yoga, es ist die Vereinigung, die Verbindung und unser Leben beginnt ja mit dem Moment der Zeugung.
Mit Sex.
Also mit Sex, damit beginnt alles. Und
das
auch
war
schon
zuerst der Sex oder das Leben.
Also es ist ja alles und bin ich dann einfach dazu gekommen, weil ich immer nach Antworten gesucht habe. Ich habe immer nach mehr Antworten gefunden. Nur letztlich ist auch das nicht die letzte Antwort, weswegen ich dann wieder auf eine neue Suche gegangen bin und zu dir gekommen bin zum Beispiel. Aber ich finde eben das Thema Sexualität extrem spannend, weil dort findest du jede unterdrückte Seite in der Sexualität, zeigt sich alles, was du vielleicht verdrängst, was du verdrückst, wo Themen sind, die dir Angst bereiten, wo du dich noch mehr selbst befreien kannst, wo deine Bedürfnisse drin sind, wo auch drin steckt, wie intim, wie nahe du einem Menschen kommen kannst. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Weil wir kommen ja, also wir als Frauen kommen ja alle aus einer Frau. Das heißt, wir kommen aus einer uns bekannten Umgebung. Für uns ist Intimität was ganz anderes als für einen Mann, der aus einer Frau herauskommt, also aus einem ihm fremden, aus einem ihm fremden Wesen in dem Sinne, auch wenn er natürlich genauso nah mit seiner Mutter verbunden gewesen ist. Aber das heißt, ein Mann muss dann im Au- oder wird dann im Außen nach Antworten suchen, wobei der Weg der Frau nach innen gerichtet ist, wenn man es jetzt so plakativ sieht.
Ja.
Und alleine mal darüber nachzudenken, ist so spannend und ist dann schon die Grundlage, weswegen zwischen Mann und Frau gern auch Missverständnisse auftreten.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Polarität und bei dem Paradox, bei dem wieder beim Sex. Alles führt zum Sex. Oh mein Gott. Weil, ja, das ist gerade, ich habe schon so viele Fragen. Eine davon wäre, du hast am Anfang auch gerade beschrieben, dass dich die dunkle Seite, also das Dunkle, ich nenne es jetzt auch mal vermutlich Schattenarbeit, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, interessiert. Und hast du damit sozusagen Sex mit was Dunklem verbunden? Oder ist es auch, dass du genau damit meinst, dass eben, ja, manche Menschen mit Sex auch ihre dunkle Seite in Anführungsstrichen ausleben? Oder man hier sozusagen seine dunklen Schattenthemen sehen kann in Form von, was ist ein dunkles Schattenthema, wenn man zum Beispiel ja keine Nähe zulassen kann oder Schmerz oder sagen wir es andersherum, Liebe mit Schmerz verbindet?
Ja, das ist eine richtig spannende Frage. Also ich würde sagen, dass alles, was du gesagt hast, was ist, was auf meine Formulierung zutrifft, jetzt auf mich bezogen. Ich habe mit Sexualität Schmerz verbunden. Ich habe damit aber auch was, ja, irgendwie ein Tabu verbunden. Ich habe damit verbunden, dass verschiedene Vorstellungen und Wünsche von mir vielleicht zu extrem sein könnten oder zu stark, weil das ist ja auch was. Also viele Frauen schämen sich eigentlich für ihre Vorstellung, für ihre Fantasien, für ihre Wünsche, weil trotzdem auch jetzt immer noch so ein Bild von der Frau nach außen getragen wird, beziehungsweise auch manche Männer dann teilweise vielleicht überfordert sind. Und bis jetzt ist mir noch keine Frau begegnet, die gesagt hat, sie konnte einen Wunsch äußern im Bereich Sexualität und hat dafür nicht zumindest einmal erlebt, dass sie irgendwie verurteilt dann wurde. Selbst wenn es was ganz Normales ist. Und das ist so das Paradox. Jeder Mann hat im Prinzip die gleichen Wünsche und Vorstellungen, aber irgendwie ist immer noch so da, dass Frauen da zurückhaltender sind. Was ja über die Jahre auch in Frauen oder auf Frauen draufgelegt wurde. Das habe ich damit verbunden. Und dann natürlich auch in der Sexualität zeigt sich ja wirklich, wie du nochmal gesagt hast, welches Maß an Intimität jemand zulassen kann. Also kannst du dich hingeben, kannst du dich fallen lassen, möchtest du die Kontrolle behalten, nutzt du vielleicht Sexualität sogar, um zu kontrollieren oder um Macht auszuüben, was ja vielleicht so ein eher dunkles Thema von Frauen auch sein könnte, weil sie eben wissen, dass sie darüber sehr viel Macht auf Männer ausüben können. Und dort kommt natürlich die Kraft des Lebens am stärksten zum Ausdruck, und das Leben ist eben nicht nur hell, sondern es hat auch den dunklen Aspekt. Also zum Beispiel in der Mythologie würde das, worüber wir gerade sprechen, am stärksten wahrscheinlich von Lilith transportiert werden. was ja vielleicht, wenn Lilith jetzt noch niemand gehört hat, ich erkläre es kurz, was die erste Frau in der biblischen Geschichte, in der Bibel selber, taucht es so nicht auf, sondern in den Apokryphen, also es sind so wie Geheimschriften oder Zusatzschriften, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Und da war Lilith die erste Frau von Adam und sie verkörperte so das weibliche, unabhängige Prinzip, was Augenhöhe sich gewünscht hat. Und genau für diesen Wunsch, also da gab es so die Geschichte, Lilith sagt irgendwann zu Adam, dass sie nicht immer unten liegen möchte. Und daraufhin sagt Adam, für ihn kommt es nicht in Frage, unten zu liegen. Und Lilith hat halt gesagt, sie möchte nicht immer unten liegen. Also sie möchte auch mal oben liegen. In dem Sinne hat sie gar nicht gesagt, dass sie Adam dominieren will, sondern dass sie sich einfach nur Augenhöhe wünscht. Und Adam hat es halt komplett abgelehnt. Für ihn war die Hierarchie klar oder das, ja, die Stellung von ihr. Und daraufhin ist sie geflohen und wurde damit verflucht, dass alle ihre Kinder immer sterben würden für den Wunsch der Unabhängigkeit. Und Lilith ist auch eine ganz feste Größe im Horoskop von jedem. Also es ist festgelegt als die stärkste Lebenskraft von jedem Menschen, die es zu erkunden gilt und wo bei jedem Menschen anderes Schattenthema drüber liegt.
Ja, sehr schön. Danke, dass du Lilith auch erklärt hast. Ich habe die Geschichte jetzt mit Adam gar nicht gekannt. Und kurz zurückzukommen, du hast gesagt, dass Männer sich dasselbe wünschen. Auf was hast du das bezogen? Würdest du sagen, jeder Mann hat dieselbe sexuelle Vorstellung?
Nein, das nicht. Also das ist komplett individuell, je nach persönlicher, individueller Geschichte des Mannes, je nach Erlebnissen, Prägungen und so weiter. Was ich damit aber meinte, es gibt doch den Heilige-Hure-Komplex, den hat ja, glaube ich, Freud zum ersten Mal betitelt. Und der besagt,
auch erläutern.
Der besagt letztlich nichts anderes, als dass sich, das ist jetzt richtig plakativ, okay? Also, dass sich jeder Mann eine Hure im Bett wünschen würde, aber die Frau gleichzeitig eine Heilige sein soll. Und viele Männer.
Paradox.
Paradox. So. Und das wurde eben aufgrund der Zeitqualität, weil ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es an den Männern lag, sondern wirklich an der Zeitqualität, die eben vorherrschte, wurde das dann so gespalten, dass der Mann sich eine Frau gesucht hat, die die Heilige verkörpert hat und für die hure Qualität hat es sich eine andere Frau genommen. Also jetzt taucht es gerade so ein bisschen in den Alpha-Männer-Coach-Bewegungen wieder auf, dass sie sagen, ja, die Frauen gehören auf die Straße und das ist eine gute Frau, weil die hat Mutterqualitäten und so ähnlich. Also die Spaltung beginnt gerade wieder in manchen Bewegungen. Wobei ja jeder Mann davon profitiert und so die Männer, die ich kennengelernt habe, die waren auch alle so, dass sie sich sehr facettenreiche Frauen dass sie sich von sehr facettenreichen Frauen angesprochen haben, weil die offen fürs Leben gewesen sind, selber sehr facettenreich. Und das ist ja auch nur menschlich. Also alles, was Spaltung beinhaltet, ist ja unmenschlich.
Ja.
Ja. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Ja, ich habe auch, genau, du hast damit genau erläutert. Die Frage war ja sozusagen, was du meintest mit, was ist bei den Männern theoretisch gleich? Und dass du gesagt hast, das war eben, man könnte zurückgehen auf eben von Freud hier das Urkommentar, wie man hätte gerne eben, ja, sein Engel zu Hause mit der Mutterqualität und die Hure im Bett. Ja, das ist ja so das klassische Sprichwort, was man kennt. Und ja, ich denke auch, dass, also wenn ich mal kommentieren darf, was du gerade gesagt hast, dass zu dem, dass man Sexualität oder sein Bild von Sex aufgrund seiner Kindheitsgeschichte kreiert und bildet und sich sexuelle Vorstellungen wortwörtlich verändern können, als auch sexuelle Begierden. Und dass, wenn wir jetzt wirklich von, ich sag mal auch in die Richtung Narzissmus oder toxische Beziehungen gehen, ja, wenn ich zum Beispiel von Frauen mitbekommen habe, wenn, und ich klassifiziere ich jetzt nicht gerne mit sagen, ja, was ist narzisstisch oder nicht. Doch wenn es jetzt so eine gewisse Kategorie geht, wo ich wirklich sagen würde, ein sehr verletzter Mann, ja, schon ein sehr toxischer Mann, wo einfach super viele Themen hat, der dann halt total sich darauf aufgeilt, wenn die Frau leidet. Ja, er hat zum Beispiel, ist nie an Intimität interessiert, aber möchte dann Intimität oder, ja, Achtung, ich sag mal so, holt dann sein Lulu raus, der dann ganz hart wird. Wenn, sobald sie dann zum Beispiel weint und es ihr halt nicht gut geht, weil dieser Schmerz ihn in dem Fall antörnt, und da sieht man ja exakt, was da vorgeht, also mit seiner Psyche. Also, dass er eben hier Schmerz und Leid damit verbindet, dass ihn das irgendwo sexuell antörnt. Und für die Frau, und sagen wir jetzt mal in dem Fall, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das Opfer, aber für die Frau in dem Fall, die sich ja auch auf diese Bindung einlässt, weil sie wird ja genauso damit ihr Thema haben, scheint es dann wie kann er in dem Fall nur, aber ich kann verstehen, woher bei dem, da könnten ja auch die Rollen getauscht sein, ist ja egal, ob Mann und Frau oder umgekehrt. Da sieht man einfach, dass viele Menschen erst mit Schmerz einen Turn-on verbinden, weil sie auch vielleicht davor taub in sich sind oder numb in sich sind. Ja, das ist ja auch gerade in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie man auch seine weibliche Energie heilen kann. Und da bist du ja vermutlich dann auch Expertin, dass Frauen, die zum Beispiel ihre Yoni lange nicht berühren und viele Frauen in diesem Bereich zum Beispiel auch taub sind, das kann ja einmal ausgelöst werden eben durch vorherige Traumata, doch auch wenn man eben diesen Bereich nicht berührt und nicht massiert und sich keine Yoni-Massage gibt und dann eben nicht seine Aufmerksamkeit bewusster nach unten bringt, dass dann dieser Bereich durchblutet wird, ja? Oder wenn es jetzt auch ums Thema Brustmassagen geht. Ja, wenn man zu einer Massage geht, dann wird meistens der gesamte Körper massiert. Außer man würde jetzt ja zu einer tantrischen Massage gehen, wo man dann eben eine Yoni-Massage bekommt oder eine Brustmassage. Und da geht es nämlich nicht darum, dass es eine sexuelle Massage, sondern das ist ein heiliger und so wichtiger Körperteil von dir und der braucht eben Aufmerksamkeit. Wie kannst du dich sonst zu deiner Sexualität verbunden fühlen, wenn diese Bereiche keine Aufmerksamkeit bekommen? Und da sind wir dann ja auch wieder beim Tantra und beim Yoga. Ja, was ist da deine Sicht dazu? Und hast du auch gemerkt, wo du dann eines Tages solchen Praktiken nachgegangen bist, dass sich da dein Leben wirklich essentiell verändert hat und verändern durfte?
Ja, also ich fange nochmal ganz vorne bei dem, was du gesagt hast, dass wirklich sexuelle Vorlieben schon in der Vergangenheit gebildet werden. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die ist in so einem Sexualreport von Cher Hyde, glaube ich, heißt sie, Cher Rehite geschrieben. Mhm. Sie hat immer über Politik und Sexualität Reporte geführt. Und da war eine Geschichte von einem Mann drin, der hat als Kind immer wahnsinnig bunte Luftballons geliebt, weil das hat immer bedeutet, in der Familie wurde ein Fest gefeiert. Später hatte er einen Fetisch für neonfarbene Tangas bei Frauen. Also so können sexuelle Vorlieben entstehen. Mit einfach was, mit was man Zuneigung, Liebe, Nähe verbindet, kann später zum Beispiel zum Fetisch oder zu einer sexuellen Vorliebe werden. Also du kannst gar nicht mal sagen, dass sich Sexualität über sexuelle Erfahrungen entwickelt, sondern wirklich über alles, was mit Intimität zu tun hat. Männer, die beispielsweise sehr, sehr viel masturbieren, also onanieren, machen das oft, weil ihnen das Gefühl von Liebe für sich selbst fehlt. Also das hat ganz viel, oder wenn, man lacht ja so, dass Männer öfters mal ihre Hand in der Hose haben, das hat für die eine ganz beruhigende Wirkung. Also das hat nichts mit genital fixiert oder so zu tun, sondern wirklich, das beruhigt die in dem Moment ganz sehr. Und das ist spannend zu wissen, weil dann kannst du als Frau nicht drüber lachen, sondern du kannst verstehen, okay, er versucht sich gerade zu beruhigen, die Situation ist vielleicht gerade stressig für ihn, vielleicht geht es ihm nicht so gut. Also für Männer hat Sexualität oft eine sehr, ja, hat was mit Selbstaussteuerung stärker als bei Frauen zu tun, weil für Männer der Zugang zu Emotion schwerer ist, auch aufgrund von ihrer Beziehung. Und dadurch ist Sexualität ein sehr starker Türöffner. Und auch wie Frauen und Männer Sexualität benutzen, jetzt wirklich im Kontext von benutzen, also nicht sich drauf einlassen, sondern benutzen für irgendwas, ist ganz unterschiedlich. Frauen reagieren dann halt stärker mit Sexentzug beispielsweise, wenn sie den Mann dominieren wollen oder wenn sie irgendein Traumata damit vielleicht kompensieren. Also es ist echt ganz spannend, was sich in dem Bereich so abspielt. Jetzt zurück zu dem, was du mit Yoni-Massagen angesprochen hast. Also ich hatte selbst, als ich meine erste Yoni-Massage hatte, war das extrem, extrem befreiend für mich. Also ich habe so richtig so einen Energiestoß in mir bemerkt und eben einen besseren Zugang zu meinem Selbstausdruck, zu meiner Kreativität gehabt. Das war total faszinierend für mich und hat dann eben auch dazu geführt, dass ich tiefer in die Thematik reingegangen bin. Bei Brustmassagen sagt man ja, es ist das Tor zum Herzen oder es ist eines der Schlüssel zum Herzen. Deswegen Brustmassagen sind immer, immer extrem heilsam für Frauen, auch sich selbst zu massieren, wirklich da mal sich die Zeit, weil das hat ja dann auch was damit zu tun, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Wenn man zur Massage geht, ist das zwar auch Zeit nehmen, aber irgendwie halt mehr an den Termin gekoppelt, dass die Hürde dann, wenn der Termin schon mal ausgemacht wurde, geringer ist, als sich jeden Tag zum Beispiel selbst eine Massage zu geben oder sich die Zeit zu schenken. Und was bei mir auch den Zugang zu meiner Yoni verstärkt hat, war Gesangsstunden zu nehmen. Die habe ich zwar aus einem anderen Grund genommen, weil ich eine sehr hohe Stimme hatte, also ich bin nicht so richtig in meinen Bauch gekommen, nur ist der Kehlkopf, oder es gibt so ein schönes anatomisches Bild, dass eben die Stimmlippen von einer Frau mit ihren Venuslippen verbunden sind oder dass die Anatomie vom Kehlkopf sich dann wirklich nochmal bei den Eierstöcken widerspiegelt, dass das ziemlich identisch aussieht. Also auch die Schleimhäute von unserem Mund, genau dieselbe Struktur haben wir nochmal bei unserer Yoni. Also das ist kein Zufall, dass es so identisch ist. Und durch Summen kann zum Beispiel, wenn, ja, Vaginismus wäre jetzt ein ganz hartes Beispiel, aber wenn die Frau öfters unter Verspannungen leidet oder Schmerzen oder vielleicht Enge oder Trockenheit, könnte schon Summen täglich helfen, um den Zugang zu ihrer Yoni zu stärken.
Beispielsweise auch, wenn man ein Kind zur Welt bringt, hilft es ja auch der Mutter in dem Fall total entspannt zu sein und ihren Partner zu küssen und ihren Mund zu entspannen und verschiedene Atemübungen hier zu machen oder die Lippen mit also den Mund mit Sauerstoff aufpustet und dann dieses zum Beispiel macht oder summt, weil eben deine oberen Lippen, wie du es genau gesagt hast, mit den unteren Lippen verbunden sind und wenn du deinen Mund entspannst, entspannst du dich auch in deinen unteren Lippen.
Ja.
Wow.
Also du sagst es ja auch beim Shavasana zum Beispiel, also in der liegenden Meditation, Gesichtsmuskeln entspannen, weil wenn das Gesicht entspannt ist, ist der ganze Körper stärker entspannt.
Ja. Ja, super spannend. Du hast vorhin gemeint und es kurz angeteasert, dass dich dann der Weg sozusagen zu mir in Anführungsstrichen geführt hat. Sagen wir jetzt mal zum Yoga. Ich bin ja nur eine Reflexion des Yogas. Was war denn damals dann dein Calling, dich zur Yogalehrerausbildung anzumelden?
Damals war es ein ganz egoistisches. Jetzt hat sich das also wirklich komplett für mich. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich war auf der Suche nach einer festen spirituellen Praxis für mich, um stärkeren Zugang zu meiner kreativen Energie zu bekommen. Weil ich dann gemerkt habe, ich liebe die Arbeit mit Frauen, aber es hat mich gerufen, mich mehr so der Kunst zu widmen. Und da habe ich gemerkt, dass gerade in der Kunst, also es gibt ja so ein Bild über Künstler, die mega chaotisch sind und so weiter und so fort. Doch die Künstler, die mich am meisten inspirieren, die hatten eine sehr da haben eine sehr starke Struktur. Und nach der Struktur habe ich gesucht, um auch mehr wirklich, ja, um wirklich Zugang zur kreativen Energie zu haben und die auch lenken zu können. Also ähnlich auch wieder wie bei Sexualität. Ja, aber genau, das war damals der Grund gewesen. Und ich habe schon immer gewusst, dass ich gerne mal irgendwas bei dir machen wollte, seit ich dich gesehen habe auf Instagram. Ja, dann ist es eben die Yoga-Ausbildung bei dir geworden.
Ja. Wow. Und du warst ja, ich sag mal, ich glaube mit dem klassischen Yoga, so wie man es jetzt heute auch kennt, ja auch gar nicht vertraut. Ich hatte ja auch wirklich dieses Spirituelle gerufen und die spirituelle Praktik. Du warst jedoch schon im Kundalini-Yoga. Hier bist du ja sehr erfahren, oder? Also seit wann hat das dich dann begleitet?
Das hat mich schon 2 oder 1,5 Jahre, das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, auf Kundalini-Yoga bin ich eben aufgrund der Lenkung der Lebenskraft gekommen. Und das hat mir wirklich so eine richtige Säule schon gegeben. Also ich habe es dann online bei einer amerikanischen Lehrerin immer praktiziert. Die hatte dann so täglich kurze Sequenzen reingestellt. Also es war jedes Mal was anderes. Und das hat mir geholfen, wenn irgendwie ja Emotionen unsortiert gewesen sind, weil ich schon ein recht emotionaler Mensch bin und so schön wie Emotionen sind, nur der Abstand dazu ist auch ab und an wichtig. Und das hat mir wirklich immer geholfen, mich so für den Tag zu sortieren oder auch meine Energie ganz anders anzusteuern oder mich mit mir selbst zu verbinden. Und ich habe mich danach einfach immer viel sortierter gefühlt. Zu Hatha Yoga hatte ich auch schon kurzen Zugang, weil die Mutter von meinem Freund Hatha-Yoga-Lehrerin ist, also auch direkt ganz klassisch im Yoga ausgebildet. Zu was ich nie Zugang hatte, war Fitness-Yoga. Also das habe ich nie, ich habe Yoga nie für Fitness gemacht, sondern wirklich schon immer, um mich zu zentrieren oder um Blockaden zu lösen. Und das hat bei Kundalini, habe ich halt richtig gemerkt, wie ich durch Blockaden durcharbeiten konnte. Durch Pranayama zum Beispiel. Oder es ist ja auch eine sehr, ja, ist ja recht intensiv.
Ja. Wow. Ja, mir fällt gerade ein, obwohl du und ich ja auch schon unseren Termin heute geplant haben. Und ich hatte ja auch mal, dazu verrate ich jetzt noch nicht so viel, ich hatte ja mal in unserer Yoga-Ausbildungsgruppe mal was verkündet. Und jetzt fällt mir gerade ein, während wir hier sprechen, du wirst jetzt ja auch, wenn der Podcast rauskommt, die allererste Frau und Yogaschülerin sein, die ja auch von der ersten Ausbildung überhaupt dann in meinem Podcast zu hören ist. Und ja, ich denke, dass ja wahrscheinlich viele, die jetzt auch die Folge, also der Folge zuhören, da vielleicht total neugierig sind und sich dann auch fragen, gut, wie kann man sich das dann jetzt mal vorstellen? Es gibt jetzt ja einen direkten Blick hinter die Kulissen. Wie würdest du beschreiben? Also erstmal eine einfache Frage, was machen wir denn so beim Yoga Teacher Training?
Einfache Frage, auf die es aber gar keine einfache Antwort gibt.
Verrat bloß nicht alles.
Also, was machen wir? Natürlich gibst du uns ganz viel theoretisches Wissen über Spiritualität, über die Asanas, über die Wirkung von Yoga in jeder Form. Dann jedes Wochenende ist ja ein anderes Chakra dran, also tauchen wir natürlich auch in die Chakren ein. Dann gehen wir in verschiedene Praktiken für uns selbst, aber dann natürlich auch, um die zu lernen. Und dafür gibt es dann noch die klinischen Anleitungen beziehungsweise Asana-Klinik. Wir gehen ganz viel in Meditation. Den Teil, den liebe ich immer mit am meisten. Aber auch die Teile, wo du viel über Theorie sprichst. Wir lesen die Upanishaden. Das ist auch immer ein ganz, ganz spannender Teil. Ja, und gehen noch in verschiedene Tools zur Selbsterkenntnis, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Also ich habe es jetzt sehr grob gehalten, weil ich nicht wusste, wie intensiv du reingehen möchtest oder wie detailliert. Ja.
Ja, nee, ich glaube, das ist schon ganz spannend, dann einfach darüber zu hören, zusammengefasst. Und ja, ich glaube, wenn man in Themen einsteigt, wie dann Meditation oder ja, Theorie zu spirituellen Praktiken oder Reflexionsarbeit oder ja, energetische Arbeit, da ist ja so viel mit Fühlen und Spüren verbunden. Und ich glaube auch, dass es einfach ganz schwierig, da vielleicht exakte Worte dafür zu finden. Ja. Du hast vorhin gemeint, dass sich jetzt in deinem Leben dein Leben vielleicht so ein bisschen umgekrempelt hat. Magst du das mal noch erläutern?
Also für mich war, seit letztes Jahr habe ich gespürt, dass ich auf jeden Fall zwar auf meinem Weg bin, aber irgendwo vielleicht trotzdem so eine kleine Gabelung genommen habe, die ganz knapp am Weg vorbeiführt, aber nicht direkt auf dem Weg verläuft. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich Dinge verändern möchte. Letztlich lernen wir ja auch das Leben lang und ich habe gemerkt, dass ich wieder unbedingt was Neues lernen möchte. Und mit Beginn der Yoga-Ausbildung habe ich mich dann auch dazu entschlossen, erstmal eine Instagram-Post zu machen, weil das schon einen größeren Teil eingenommen hat, eben aufgrund von Beiträge schreiben oder auch, ja, Wissen teilen, Inspiration teilen über Instagram hat auch so der größte Teil meiner Coaching-Verkäufe eigentlich stattgefunden. Also ich habe Instagram komplett dafür genutzt, habe aber gemerkt, dass ich jetzt erstmal eine Zeit wirklich für mich, für meine eigene weitere Entwicklung brauche, um auch herauszufinden, was die nächste Richtung sein wird. Aktuell arbeite ich mit einem Freund an einem Kunstprojekt und das wird auf jeden Fall einen größeren Teil einnehmen. Aber ich merke halt, dass die Zeit aktuell gerade für mich extrem wichtig ist, weil auch die Yoga-Ausbildung, die ist einfach so intensiv oder die Hausaufgaben, die du aufgibst und das ist und das ist einfach ein extremer Schatz, die Zeit zu haben, wirklich tief in das einzutauchen, wirklich jeden Tag in die Praxis zu gehen und dann auch zu merken, wie sich der Körper einfach verändert, wie sich die Chakren weiter öffnen, wie sich ja neurologisch neue Wege bilden. Und das war mir einfach so wichtig, dass ich gemerkt habe, jetzt mache ich eine Pause, um zu sehen, wie es danach weitergeht.
Ja, das ist auch, also ich denke, das ist einmal so schön und wertvoll, dass du das teilst, dass da auch jeder, neulich habe ich auch eine Folge dazu aufgenommen, wir können immer ein neues Leben beginnen und einen neuen Weg gehen und uns verändern. Und das passiert eben genau, wenn wir den Weg des Yogas beschreiten. Ja, warum ich auch so für diesen Weg lebe, dass wie den Weg des Yogas gehen oder uns als Yogalehrer ausbilden lassen, nicht um die Antwort zu bekommen, Yogalehrer zu sein, egal in welcher Form man das dann lebt, sondern um wahrhaftig zu verstehen, was möchte ich, wer bin ich, was will ich? Ja, um dann eben wirklich mal sein Ego zur Seite zu schieben und zu merken, was ist meine Aufgabe? Und hat es mich vielleicht bis hierher begleitet? Und in welche Rolle darf ich jetzt schlüpfen? So als was, wie darf ich mich jetzt ausdrücken? Wie kann ich mich jetzt wiederfinden? Und ich denke, dass du hier auch alles zu 100% richtig machst, dich auf diese Transformation einzulassen und alles in Anführungsstrichen wie auf Pause mal zu setzen. Das bedeutet ja nicht, dass du nicht wieder zurückgehen kannst zu allem, aber das war auch für mich irgendwann mal das Learning, gerade wenn wir solche transformative Reisen machen, sich die Integrationszeit zu geben. Und vor allem, ich meine, du bist jetzt ja noch inmitten der Ausbildung. Also wir sind ja gerade erst bei der Mitte. Und dass man dann sagt, ich mache das jetzt und ich bin jetzt im jetzigen Moment. Und was gibt es dann denn in Anführungsstrichen Wichtigeres? So, das ist jetzt dein Dharma. Das ist jetzt, was das Universum von dir möchte und sozusagen deine Lebensaufgabe ist. Ja.
Ja, Voll. Also ich bin da schon immer sehr radikal gewesen, wenn ich gemerkt habe, es passt was nicht. Also ich habe Studiengänge abgebrochen oder also da bin ich immer total radikal gewesen. Und das ist auch das, was ich meinen Klienten immer weitergebe. Wenn euch was nicht passt, dann verändert das und opfert eben alles dafür. Nur jetzt habe ich gemerkt, war so eine Phase, wo es mir extrem schwer gefallen ist, zu sagen, ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Coaching-Bereich, weil da sich schon meine Identität damit sehr stark, also da hat sich eine recht starke Identität herausgebildet und da habe ich diesmal länger gerungen. Nur ich spreche nie über was, was ich nicht selber gemacht habe oder wo ich nicht selbst in die Erfahrung gegangen bin. Also hat dahinter natürlich auch irgend so ein Druck gestanden, sonst würde ich mich selbst nicht mehr als glaubwürdig erachten. Und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, Nathalie, du kannst nicht sagen zu anderen, verändert was, wenn du jetzt selber nicht den Schritt wieder gehst, auch wenn es dir jetzt vielleicht gerade schwerer fällt.
Voll schön. Ja, kann ich 100% greifen und nachvollziehen. Wie lange hast du jetzt dann Frauen in diesem Bereich begleitet?
Ja, seit 4 Jahren, insgesamt seit über 5 Jahren arbeite ich mit erwachsenen Menschen zusammen. Davor war ich selbstständig als Nachhilfelehrerin. Also ich habe schon wirklich schon immer mit, auch neben Studium, immer mit Menschen zusammengearbeitet, nur die Altersgruppe hat sich verändert. Ja.
Was würdest du sagen, war dein größtes Learning, mit Menschen zusammenzuarbeiten?
Ja, wirklich Demut dafür zu haben, weil das ist ein Riesengeschenk, dass jemand Fremdes einem das Vertrauen schenkt, sich einem wirklich zu öffnen, teilweise zum ersten Mal im Leben zu öffnen. Und das ist einfach so ein Geschenk, was extrem viel Verantwortungsgefühl aus meiner Sicht heraus bedarf, weil wurde da extrem sensibel wirken können oder und aber auch auf der anderen Seite zu wissen, wo die eigene Verantwortung endet, weil gerade ich bin oft recht idealistisch, was gut ist, irgendwo ein Bild zu haben für eine Richtung, in die es gehen kann. Nur jeder Mensch hat eine eigene Zeit, seinen eigenen Willen, seinen eigenen Weg. Und da auch wirklich immer zu gucken, wo habe ich eine Idee, in welche Richtung das gehen kann? Und wo hat der Mensch seine ganz individuelle Zeit für seine Entwicklung? Und bis wohin kann ich ihn begleiten? Und bis wo endet es einfach? Wo geht's für uns jetzt vielleicht an der Stelle nicht weiter? Wo ist meine Grenze als Begleiterin in dem Bereich? Das war für mich ein riesengroßes Learning, das wirklich auch für mich zu erkennen und ja, immer wieder demütig zu sein, weil das ist ein riesen Eingriff, ist das falsche Wort, aber es ist ein riesen Input, den man in dem Moment in dem Leben von dem Menschen hat. Und das finde ich wichtig, weil ich das in der Coaching-Szene, naja, da passiert teilweise so viel Missbrauch, weswegen ich auch immer mit dem Begriff Coach meine Schwierigkeiten so hatte, weil viele dort ihre Machtkomplexe ausleben, habe ich so das Gefühl. Und selbst vielleicht mal im Coaching waren und danach denken, Coach werden zu müssen, obwohl der eigene Weg vielleicht woanders hingegangen wäre, aber das vielleicht schnelles Geld irgendwo verspricht. Also ja, die Szene ist etwas schwierig und deswegen denke ich, für jeden, der dort arbeitet, ist Demut mit das Allerwichtigste. Ja.
Kann ich nur total unterschreiben. Ja. Ja, bevor ich zu meinen abschließenden Fragen kommen, die ich jedem Interviewgast stelle, wollte ich auch noch mal auf das Thema der Sexualität eingehen. Und nun, ganz unabhängig, ob Zuhörer als Mann oder Frau, könntest du da einen Ratschlag geben, wenn jetzt jemand sagt, wo beginne ich denn bei dieser Reise, mich mehr mit meiner Sexualität zu verbinden? Was kann ich denn da machen, wenn ich hier meinen Selbstausdruck finden möchte?
Also Sexualität beginnt ja weit vor der Sexualität. Also gerade bei Frauen sagt man ja auch, 24 Stunden vor dem Sex beginnt schon der Sex eigentlich. Also in Bezug auf, wie sie sich gerade fühlen, wie die Einstellung zu sich selbst ist. Das heißt, es braucht gar nicht an der Sexualität, in Anführungszeichen, gearbeitet zu werden, um besseren Sex zu haben, sondern es geht immer darum, sich selbst mehr kennenzulernen, sich selbst mehr Ausdruck zu verschaffen und das jetzt zu den speziellen oder zu den expliziten Übungen. Alles, was euch öffnet, also es kann extrem hilfreich sein, zum Beispiel mal für 7 Tage lang einfach früh zu schreiben. Da gibt es so eine Schreibübung von Julia Cameron, sie nennt das die Morgenseiten. Und sie hat in ihrem Kurs für Schriftstellerinnen zum Beispiel gemerkt, dass Frauen, die täglich geschrieben haben, an Gewicht verloren haben, obwohl vorher Diäten, alles Mögliche hat nichts geholfen. Was haben sie verloren? Emotionalen Ballast. Das heißt, übers Schreiben öffnet ihr euch. Und die Morgenseiten gehen zum Beispiel so, ihr setzt euch einfach hin und fangt an, wenn ihr den Einstieg in den Schreibfluss, wenn das erstmal schwierig für euch ist, fangt ihr an, eure Umgebung zu beschreiben. Also zum Beispiel, ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch, die Sonne scheint, ich habe jetzt keine Lust, die Seiten zu schreiben, aber ich habe gehört, ich soll das mal ausprobieren, also mache ich das jetzt so. Und auf den Seiten, ihr könnt wirklich über alles auch euch aufregen, euch echauffieren, schimpfen, euren ganzen Schmerz, euer ganzes Leid, euren ganzen Frust, alles könnt ihr in die Seiten packen. Wichtig, das ist nur für euch bestimmt, für niemanden. Ihr könnt es dann auch wegschmeißen oder schreddern oder verbrennen oder ähnliches. Es zählt einfach nur, dass ihr mal Raum für euch bekommt, euch so tief auszudrücken, wie es euch möglich ist. Auch mit allem, was ihr vielleicht sonst nicht nach außen zeigen wollt. Also vielleicht wollt ihr nicht nach außen frustriert wirken, aber in euch ist ganz viel Frust. Packt es in die Seiten. Vielleicht ist Hass oder Wut was, wo ihr nicht so Zugriff habt. Packt es in die Seiten, weil es geht dabei nur darum, das rauszulassen. Manche Gedanken könnten vielleicht auch erschreckend sein. Identifiziert euch nicht damit. Die sind in euch. Woher die kommen, ist völlig egal. Lasst die raus. Danach sind sie draußen. Ihr müsst euch nicht fragen, woher kommt das jetzt, was ist das jetzt, rauslassen. Also das kann eine sehr befreiende Übung sein. Extreme Erfahrungen, wie zum Beispiel intensives Atmen, kann euch helfen. Wir haben ja auch gerade über die Verbindung Stimme, Stimmorgane, Kehle und Sexualbereich. Bei Männern gilt das in ähnlicher Form, weil Kehle ist eben euer Ausdruck, also ist es auch bei Männern stimmig. Dann könntet ihr versuchen, eure Sinne anzusprechen über die verschiedensten Sachen. Also ihr könntet mal verschiedene Stoffe über eure Haut wandern lassen oder verschiedene Düfte ausprobieren. Also alles, was eure Sinne beflügelt. Geht mal barfuß in den Wald, lasst das Handy zu Hause, lasst die Natur auf euch einwirken. Geht barfuß in den Bach spazieren. Also wirklich alles, was eure Sinne anspricht. Und wenn ihr merkt, ihr habt in der Partnerschaft zum Beispiel in der Sexualität Schwierigkeiten, dann fangt dort an, mehr anzusprechen. Gerade Männer unterdrücken interessanterweise extrem viel. Also auch Frauen unterdrücken. Nur es gibt so eine Tendenz, dass Frauen ihre Emotionen in der Beziehung doch mehr ausleben. Zumindest ist es meine Erfahrung. Es kann eine ganz, ganz andere Erfahrung auch noch geben. Also ist es auch für Männer wichtig, anzufangen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, überhaupt mal zu gucken, was habe ich denn da? Weil Männer reduzieren sich selbst schon recht stark, dass sie ja gar nicht so Gefühle haben. Und dann wundern sie sich, warum verschiedene Sachen Ja, warum sie vielleicht depressiv sind oder warum sie sich irgendwie nicht mehr richtig fühlen, warum sie sich taub fühlen. Also das wären drei Dinge, die ihr ausprobieren könnt. Und wenn ihr an dem Punkt steht, dass ihr wisst, ich weiß überhaupt nicht, was mir Spaß macht, dann probiert alles aus, was euch an dem Tag über den Weg läuft und ihr irgendwie euch dem hingezogen fühlt. Weil manchmal ist es auch wichtig, erstmal überhaupt das Richtungszentrum wieder zu finden. Und dann könnte es eine Möglichkeit sein, dass ihr anfangt, euren Impulsen zu folgen. Früh aufzustehen und nicht direkt aus dem Bett aufzuspringen, sondern gucken, welchen Impuls habe ich heute? Und das kann am Anfang beängstigend sein, weil der Kopf doch oft viel Kontrolle übernimmt, aber versucht es mal.
Genau, oh, richtig schön. Danke fürs Teilen und Impulsen folgen, finde ich auch mega. Gerade dann, wenn man noch feste Routinen hat, dass man dann überlegt und das ist auch wirklich von ja, Menschtyp zu Menschtyp unterschiedlich, dass manche Menschen, die keine strikte Routine wahnsinnig machen, die müssen morgens aufstehen und das machen, was ihnen Spaß macht. Und das kann mal sein, einen Kaffee zu trinken oder direkt in den Sport zu gehen oder spazieren zu gehen. Oder dann was zu lesen und da jeden Morgen, ich würde trotzdem empfehlen, was für einen selber zu machen. Also nicht zu denken, okay, es tut mir jetzt gut, Instagram zu öffnen, aber impulsiv, also nach seinen Impulsen zu handeln. Das ist ja auch wieder, sich mit seiner Intuition zu verbinden.
Ja, manchmal, wie du hast Instagram gerade noch erwähnt, manchmal kann es ja sein, dass die Impulse überlagert sind, konditioniert. Also alles, was ihr aktuell so an Routinen hattet, wie beispielsweise Instagram direkt aufmachen, die weglassen und gucken, was möchte sich dann Ausdruck verleihen.
Ja. Ja, meine Liebe, eine kleine Reise zurück nun und zu den Fragen, die an dich gerichtet sind. Was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihr sagen wollen?
Mach dir nicht so viele Sorgen, zweifle nicht so viel. Du darfst vertrauen und du wirst ganz, ganz stark unterstützt vom Leben.
Und was liebst du heute an dir selbst am meisten?
Oh, am meisten, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, mein Optimismus. Und auch wenn Idealismus manchmal die Beine etwas stellen kann, bin ich dennoch sehr froh, Idealismus zu besitzen, weil ich dadurch immer in allem was Gutes sehen kann.
Und nun die Frage, das ist die Frage, die ich beim Teacher Training erklärt habe, warum ich die stelle an alle meine Podcast-Gäste. Und zwar, was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest? Ja, niemand hat eine Ahnung, dass er jede Frage, was er im Yoga zu tun hat. Er denkt, das sind irgendwelche random Fragen. Aber ja, also, was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest?
Natürlich um.
Okay. Wünschst du dir auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden?
Ich glaube, bevor es zurück in die Weltenseele geht, also dürfte mein letzter Gedanke nicht um sein, würde ich noch mal gern auf einen anderen Planeten. Ja.
Nicht noch mal die Erde.
Einfach wegen einer neuen Erfahrung. Deswegen ein anderer Planet. Nicht, weil ich die Erde schrecklich finde, sondern der neuen Erfahrung wegen.
Schön. Also, an was müsstest du dann zum Beispiel denken?
An einen, vielleicht die Art und Weise des Planeten, den ich mir wünschen würde. oder was ich auf dem Planeten erleben wollen würde.
Hast du da irgendein Gefühl?
So im Prinzip passt die Erde mit ihrem hohen Wasseranteil schon sehr, sehr gut zu mir. Ich könnte mir definitiv keinen Planeten vorstellen, der sehr futuristisch ist. Also es müsste ein Planet sein, wo es viel Natur gibt. Nur würden mich wahrscheinlich andere neue Fähigkeiten. Also ich finde es spannend, wenn auf dem Planeten die Menschen, wahrscheinlich nicht, die Lebewesen, über welche Fähigkeiten die verfügen würden. Ich glaube, ich würde mal gern schweben können.
Cool. Ja, und was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Außer Namaste.
Egal an welchem Ort du gerade stehst, du bist auf einem Teil deines Lebensweges. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass du was verpassen könntest, weil dich selbst kannst du nie verpassen. Und es gibt auch jetzt schon dein Zukunfts-Ich. Und auch wenn gerade irgendetwas schwierig für dich ist oder traurig für dich wirkt oder du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du sehr starke Angst verspürst, wie es weitergehen könnte. Am Ende wird alles gut. Es gibt schon dein Zukunfts-Ich. Und du bist wahrscheinlich schon durch so viel in deinem Leben gegangen und bist gut wieder daraus hervorgegangen. Vertraue in das, was in dir ist. Und in dir sind alle Antworten. Du brauchst gar nicht so viel aus dem Außen dafür.
Wow. Vielen Dank.
Danke.
Ja, liebe Nathalie, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, dich heute da zu haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns in den nächsten Wochen mal wieder im Podcast. Ja, danke für deine Zeit, danke für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast und ja, deine optimistische und liebevolle und erfrischende Art wie immer.
Danke, liebe Christina. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke für den Raum. Und es hat mir riesig Freude mit dir gemacht. Und es ist für mich auch eine große, große Ehre.
Ja, wir sehen uns dann nächstes Wochenende zum Teacher Training. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit und einen wunderschönen Tag. Und ja, bis ganz bald.
Danke dir auch.
Ja, ihr Lieben, es ist immer ganz schade, wenn Interviews zu einem Ende kommen. Doch ich habe zum Ende einen Neuanfang, bedeutet eine neue Verkündung für dich. Und zwar eine exklusive Einladung an alle Frauen zum kostenfreien Webinar, wenn du hier zu meinen pünktlichen, ich habe mir eine Erinnerung für diesen Podcast, Zuhörer gehörst. Dann hast du die Möglichkeit, nicht nur noch heute das Early Bird Ticket zum Rebirth Retreat zu ergattern, sondern dich auch anzumelden zum kostenfreien Webinar, welches morgen am 1. August von 20 bis 21 Uhr stattfindet. Ja, vor kurzem waren Mika und ich ja live auf Instagram und haben da über das Thema Heilung und Erwachen deiner weiblichen Energie gesprochen. Und nun geben wir dem Ganzen einen, ja, einen geschützteren Rahmen, wo ein direkter Austausch mit ihr und mir stattfinden kann, wo ein Rahmen für Gemeinschaft und Verbindung unter Frauen da ist und wo du die Möglichkeit hast, nachdem, ja, wir heute noch das Early Bird Angebot haben, du auch durch die Teilnahme am Webinar einen ganz exklusiven Discount für das nächste Retreat erhältst. Ja, auch wenn du nicht die Möglichkeit hast oder auch überhaupt keine Lust hast, zum Retreat zu kommen, lade ich dich ein, an diesem Webinar teilzunehmen. Und ja, wir werden hier über Dinge sprechen, über die man eventuell auch nicht mal einfach in einem Podcast spricht oder auf Instagram teilt. Und das ist nämlich auch, was im Wahrhaftigen die, so nennen das Michaela und ich, unsere Invisible Work ausmacht. Dass, ja, unsere Arbeit angezogen wird von den Menschen, die in unseren Räumen sein dürfen. Und so ein Raum wird morgen kreiert. Ich habe auch schon heute die Frage bekommen, ob es eine Aufzeichnung gibt, wenn man morgen nicht live dabei sein kann. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, dafür darfst du dich jedoch trotzdem bitte mit deinen Kontaktdaten, damit wir dann auch deine Kontaktdaten, bedeutet einfach nur Vorname, Nachname und deine E-Mail haben. Das wird auch nicht an Dritte weitergegeben und du dich dadurch zum Retreat anmelden. Nicht zum Retreat, zum Info-Event für das Retreat anmelden kannst. Ja, ich habe hier gerade eine WhatsApp bekommen. Wie kann mein WhatsApp gerade geöffnet sein? Und genau, du dadurch dich zum Event anmelden kannst. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du durch die Eintragung dann die Aufzeichnung. So, jetzt habe ich's. Also meine Lieben, in den Shownotes findest du den Link, du findest alle Informationen. Trau dich, zum Webinar zu erscheinen, auch wenn wir uns vielleicht noch nicht persönlich kennengelernt haben. Es wird ein wunderschöner Donnerstagabend. Wir tauchen gemeinsam in den August rein. Und falls du auch viel zu spät, sag ich mal, die Podcast-Folge anhörst und trotzdem gerne das Webinar oder die Aufzeichnung erhalten möchtest, dann trau dich, mir eine E-Mail zu schreiben. Dann bin ich mir sicher, finden wir dafür auch eine Lösung. Ja, okay, meine Lieben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Namaste. So much love. Deine Christina.